Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Es war ein Rückfall in alte Zeiten. Borussia Dortmund verlor sang- und klanglos beim VfB Stuttgart und muss jetzt damit leben, dass die gute alte Mentalitätsdebatte wieder mit neuem Schwung geführt wird. Edin Terzic ist es bisher nicht gelungen, den Borussen ihre Launen auszutreiben. Und das sorgt für Verdruss. Bessere Laune dagegen haben die Bayern, die gestern mit 4:2 über Heidenheim siegten und sich dabei einmal mehr auf ihren Top-Torjäger verlassen konnten. Das sind unsere Themen. Phänomen Kane, Sieggarant Guirassy und ratloser BVB. Die Leistungen in dieser Saison waren selten glanzvoll. Aktuell stimmen auch die Ergebnisse nicht mehr. Das und viel mehr wollen wir besprechen mit und in unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Lothar Matthäus, herzlich willkommen, glaubt, dass Harry Kane den Rekord von Robert Lewandowski, 41 Tore, knacken kann. Herzlich willkommen, Lothar.
Guten Abend.
Herzlich willkommen an Hanna Reif. Die Kollegin schreibt für die TZ und für den Münchner Merkur, ist die Bayern-Expertin. Und sie hat heute eine selten harmonische Jahreshauptversammlung bei den Bayern miterlebt, wird uns gleich darüber berichten. Herzlich willkommen an den Kollegen Toni Tomic, seit 2001 bei Sky als Moderator und Kommentator tätig. Gebürtiger Stuttgarter und hat lange auch über den VfB berichtet. Und damit sind wir bei Alex Werle, dem Vorstandsvorsitzenden des VfB Stuttgart. Seit 2022. Er hat dort turbulente Zeiten miterlebt und schwebt aktuell auf Erfolgskurs. Herr Werle, ist die Champions League ein schöner Wettbewerb?
Super Wettbewerb, macht total viel Spaß. Habe ich ja zwischen 2003 und 2013 häufiger erleben dürfen in Stuttgart. Aber jetzt mal auf die aktuelle Situation angesprochen. Wir sind, glaube ich, gut beraten, von Spiel zu Spiel zu schauen. 11 Spiele, wunderbare 24 Punkte. Ich glaube, wir brauchen mindestens 35, 36 Punkte, um unser Ziel erreicht zu haben, nämlich den Klassenerhalt. Und wenn wir den frühzeitig erreicht haben, dann können wir sicherlich über andere Dinge sprechen. Aber wir wissen, wo wir herkommen und deswegen sind wir bescheiden genug.
Kann der VfB nur gewinnen, wenn Guirassy auf dem Platz steht?
Nee, man hat ja im Pokal gesehen, dass wir gegen Union Berlin auch ohne Seru gewinnen können. Und wir hätten sicherlich auch gegen Hoffenheim, da waren wir aus meiner Sicht schon besser, eigentlich auch, zumindest einen Punkt, aber eher gewinnen müssen. Aber klar, Seru ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für uns. Das war er schon letzte Saison. Ja, ist er leider auch 8-mal ausgefallen, gerade in der Phase, als Bruno Labbadia Trainer war. Und von daher sind wir sehr, sehr froh, dass wir ihn überzeugen konnten, dann auch den Vertrag beim VfB zu verlängern.
Toni, ist Guirassy für den VfB so wertvoll wie Harry Kane für die Bayern?
Ich würde sagen, ja, in der Form. Das hat Alexander Werle gerade eben auch gesagt, gerade in der vergangenen Saison, als es wirklich darum ging, in die Klasse zu halten, als er verletzt war. Da ist praktisch Bruno Labbadia über ihn gestolpert.
Über das Fehlen.
Über das Fehlen natürlich, genau. Und dann hat er natürlich jetzt in dieser Saison so einen richtigen Lauf bekommen. Aber das ist auch bedingt dadurch, dass die Mannschaft auch nochmal eine ganz andere Einheit geworden ist. Und das ist immer zuträglich für einen Stürmer vorne, der am Ende der Kette dann ist.
Lothar Matthäus hat ja im Frühjahr gesagt, das wäre einer für die Bayern. Werden wir nachher vertiefen in der Diskussion über den VfB. Hanna, welche Eindrücke hast du mitgebracht von der Jahreshauptversammlung des FC Bayern heute, die ja durchaus grundsätzlich legendär ist und in den vergangenen Jahren ja auch unvergessliche Szenen hervorgebracht hat?
Ja, es war oft viel Folklore. Heute war es einfach wahnsinnig harmonisch. Ich glaube, die Verantwortlichen hatten in der letzten Woche vor allem doch auch ein bisschen nervös auf die Veranstaltung geblickt, einfach mit der Erfahrung aus den letzten beiden Jahren, wo ja doch zweimal einiges los war. Aber unbegründet, sie hatten sich super vorbereitet. Es wurden die Themen von sich aus angesprochen, wie beispielsweise Masraoui. Das war clever abmoderiert und gut gelöst. Und auch aus dem Auditorium, alles was kam, wurde ja doch, ich glaube, irgendwie zur Zufriedenheit aller gelöst. Also ein Kuschelsonntag, würde ich sagen.
Wer ist am meisten bejubelt worden?
Kane, tatsächlich, ja. Immer wieder.
Der aber nicht da war, ne?
Der war nicht da, also es waren Rafael Guerreiro, Matthijs de Ligt und Jamal Musiala da.
Tuchel war auch da. Tuchel Wie wurde der empfangen?
Sehr freundlich. Also nicht wie Harry Kane in Abwesenheit, aber durchaus wohlwollend freundlich. Auch bei einer Wortmeldung wurde er nochmal explizit genannt und gesagt, haltet an diesem Mann fest. Der Fan sagte das oder das Mitglied. Wir brauchen den, stützt den, genauso wie sie es jetzt auch in den letzten Wochen gemacht haben. Und der war sogar fast bis zum Ende da. Die Spieler sind nach 50 Minuten gegangen. Und er ist, glaube ich, so eine halbe Stunde vor Schluss gegangen, gesagt, seine Kinder wollen auch noch was von ihm heute.
Okay, das ist nachvollziehbar. Lothar, Jan-Christian Dresen, der CEO, der Chef, hat jetzt einen Satz geprägt, den ich irgendwie ganz griffig finde, angesprochen auf die Saisonziele. Hat er gesagt, die Meisterschaft und London. Also Finalort der Champions League. Thomas Tuchel weiß also jetzt sozusagen, was er zu tun und was er zu liefern hat. Was bedeutet das für den Trainer, eine solche Ansage vor diesem Publikum?
Ja, erstens mal ist die Ansage ja nicht nur an den Trainer gerichtet, sondern auch an die Mannschaft, aber auch an sich selbst. Also der Verein will ja dahin, nicht nur Thomas Tuchel oder die Spieler, sondern eben der Verein. Und das sind die Ziele, die man beim FC Bayern jedes Jahr hat. Und in den letzten Jahren hat es häufig nicht so funktioniert, vor allem in den Pokalwettbewerben ist man ja sehr früh ausgeschieden, auch dieses Mal wieder gegen Saarbrücken, wie wir alle wissen. Und ja, dass man in der Champions League gerne mal wieder weiterkommen möchte, gerne mal wieder ins Endspiel, das ist völlig normal. Wie gesagt, wenn der FC Bayern vor großen Verletzungen verschont bleibt, haben sie ganz sicher auch eine Mannschaft, einen Kader, der mit den ganz Großen wie Manchester City, Real Madrid mithalten kann. Und das heißt Champions League Endspiel. Ziele muss man sich stecken. Der VfB hat andere Ziele zum jetzigen Zeitpunkt. Die werden dann auch irgendwann mal ein bisschen wahrscheinlich nach oben geschraubt, wie wir gerade schon gehört haben. Weil ich traue es ihnen zu, zumindest dann Europa mal zu attackieren über die Saison hinaus, weil es funktioniert sehr viel. Aber bei Bayern München ist es für mich eine normale Ansage, dass die Verantwortlichen, aber auch die Fans, vor allem wieder in der Champions League, dahin wollen, wo ein Pokal dann auf dem Platz steht, zumindest vor dem Spiel. Und dann wollen sie den am besten mit nach Hause nehmen.
Und Dresen war auch ganz erstaunt, als er heute gefragt wurde. Sie haben zum ersten Mal das gesagt. Hat er gesagt, nee, das ist immer unser Ziel. Ich habe das nicht zum ersten Mal gesagt. Also genau, was du gerade sagst. Also es ist
ja, sind ja jetzt auch nur noch aus Bayern sich nur noch zwei Wettbewerbe übrig, die sie gewinnen können. Die anderen sind ja nun jetzt in den K.O.-Wettbewerben verloren gegangen, wenn man so möchte. Wir sprechen gleich ausführlich über die Bayern, wollen jetzt aber zunächst auf das schauen, was eben aktuell in der Bundesliga passierte. Thomas Müller hatte ja die Hoffnung geäußert, dass Bayer Leverkusen vielleicht mal keinen Sieg einfahren würde, Roland Evers gegen Union Berlin. Aber ich glaube, da ist nicht wirklich was draus geworden.
Bayer 04 schießt sich zurück an die Tabellenspitze, ein 4:0 über Union Berlin. Das sehenswerteste Tor in der 23. das 1:0. Alejandro Grimaldo auf Vorarbeit von Wirtz, sein sechstes Saisontor. Union über 90 Minuten chancenlos, vor allem in der zweiten Hälfte. Leverkusen dann effektiv. Ecke Hofmann, Kosunu mit seinem ersten Bundesligator. 57. 2:0. Ecke von der anderen Seite kann Bayer 04 auch. Grimaldo bedient Jonathan Tah. 73. 3:0. Union auch mit einigen Fehlern, wie hier bei Renault in der Defensive. Den Schlusspunkt setzten dann zwei eingewechselte Spieler. Toller Konter über Adli und Nathan Teller. 83. 4:0. Xabi Alonso und Leverkusen. 31 Punkte jetzt aus 11 Spielen. Das ist eingestellter Startelfrekord von Pep Guardiola und den Bayern aus 2015.
Es geht um einen Klassenerhalt. Braucht's Einstellung, braucht's Mentalität, braucht's Körpersprache. Und die war heute einfach nicht ausreichend.
Woran kann das liegen, dass Ihre Mannschaft eben diese Körpersprache nicht gezeigt hat? Ja, haben Sie vielleicht den Glauben an sich selbst auch ein bisschen verloren?
Nein, das glaube ich nicht. Für das wendet die Mannschaft ja in jedem Spiel auch immer wieder auf. Und sie hat auch heute aufgewendet. Aber wenn du solche Gegentore in der Art und Weise, wie wir sie heute bekommen haben, ja, dann ist es natürlich auch unheimlich schwer gegen wahrscheinlich zurzeit die beste Mannschaft in der Liga, was mitzunehmen.
Ja, und schwer ist es auch, darüber jetzt zu befinden, was Union mit Urs Fischer sozusagen machen soll. Er hat riesige Verdienste um Union Berlin, das steht völlig außer Frage. Die Fragestellung, die man sich aber natürlich dann eben vorlegen muss als Verantwortlicher, ist, traut man ihm zu, Union aus der jetzigen Phase herauszuführen. Welcher Meinung, Hanna, bist du in diesem Punkt? Sollte Union an Fischer festhalten, zur Not mit ihm auch in die zweite Liga gehen oder irgendwann sagen, wir müssen etwas verändern, wenn wir die Liga halten wollen?
Ich hatte gehofft, dass sich die Frage nicht mehr stellt, nachdem es jetzt in der Champions League zum ersten Punkt kam. Gut, gegen Leverkusen ist jetzt vielleicht zu verschmerzen. Ich bin grundsätzlich ein Freund davon, wenn man mit Trainern gute Erfahrungen gemacht hat und weiß, was man an denen hat, nicht gleich die Reißleine zu ziehen im ersten Moment. Aber der Negativlauf ist natürlich,
der erste Moment ist vorbei,
das ist klar. Also ich finde Union und Urs Fischer, das passt, aber man hat jetzt auch in Mainz gesehen, vielleicht muss nicht immer alles ewig passen. Deshalb manchmal ist der Schritt dann der richtige.
Also ich glaube auch, dass wenn es zur Trennung kommt, dann geht es von Urs Fischer aus. Mhm. Ich schätze Union als Verein so ein, dass dort die Uhren trotzdem noch mal ein bisschen anders ticken, dass sie dieses Vertrauen, das sie auch bekommen haben von Urs Fischer, trotzdem auch als Verein, gerade für die Verdienste, die er für den Verein hatte, zurückgeben wollen und sicherlich auch geduldiger sind als vielleicht in anderen Vereinen, wo die Mechanismen auch anders funktionieren, weil eben der sportliche oder der Erfolgsdruck da ist. Und ich glaube schon auch, dass Urs Fischer jemand ist, der die Mannschaft noch erreicht, weil es so immer so heißt, erreicht er sie denn? Mhm. Es ist schon interessant, die Mannschaft ist ja ungefähr dieselbe wie in der vergangenen Saison. Die hat einen enormen Lauf hingelegt. Und
gut, es sind natürlich Spieler dazugekommen, wie Bonucci beispielsweise, die schon anders sind als das, was man bei Union bisher kannte.
Aber diese Dynamik des Negativlaufs, und wir haben ein anderes Beispiel, der VfB Stuttgart, die Dynamik des Positivlaufs, bis du den endlich stoppst, das ist genau das, woran Urs Fischer und Union dann arbeiten müssen. Und ich glaube, die Qualität haben sie auf alle Fälle, um die Liga zu halten. Also ich glaube nicht, dass es da um den Abstieg geht.
Ja, zurzeit geht es um den Abstieg. Ich würde sagen, Urs Fischer hat diese Verdienste. Deswegen hält man ja auch noch an ihn fest. Wenn er jetzt ein Trainer wäre, der für diesen Verein nicht das geleistet hat, was er geleistet hat, dann wäre es wahrscheinlich schon Schluss. Das würde ich jetzt sagen. Diesen Bonus hat er. Die Winterpause kommt. Es sind noch Spiele, die man gewinnen kann. Mit Urs Fischer oder vielleicht auch mit einem neuen. Ich persönlich würde mir einfach Zeit nehmen bis zur Winterpause an Union Stelle und dann die ganzen Sachen ganz nüchtern und ehrlich und offen miteinander zu diskutieren. Weil das sind ja auch diese Verantwortlichen, die einen offenen Zusammenhalt haben. Und da wird nicht gemauschelt oder hintenrum was gemacht, sondern die reden miteinander. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und Urs Fischer hat ja am letzten Mittwoch die Mannschaft in Neapel auch noch erreicht. Also ich glaube, dass es zwischen Mannschaft und Urs Fischer keine Probleme gibt. Aber die Ergebnisse sind das Problem.
Ja, ja, und 0-4, sowas hat Union in den letzten Jahren eigentlich selten gehabt. Da war man immer so schon stabiler als jetzt im Moment. Welche Fragen muss man sich als Verantwortlicher jetzt vorlegen?
Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es ganz allein an Urs Fischer liegt. Er wird die Frage beantworten. Es erinnert mich so ein bisschen an die Zeit zwischen 2013 und 2017 beim 1. FC Köln mit Peter Stöger. Mhm. Damals aufgestiegen, wurde 12., 9., 5., damals die beste Saison nach 26 Jahren. Also wirklich, er war die Identifikationsfigur eigentlich schlechthin. Und dann ist man in der Saison gestartet und hatte nach 13 Spielen 2 Punkte. 13 Spiele, 2 Punkte. Und dann kam eigentlich Peter Stöger von sich aus und hat gesagt, er hat einfach auch den Eindruck, es wird schwierig mit der Mannschaft. Und das war sein Impuls, mehr oder weniger. Natürlich haben wir den ernst genommen. Wir wären damals bereit gewesen, mit ihm tatsächlich auch in die zweite Liga zu gehen.
Kann man sich das wirklich leisten als Profi-Club? Es geht um Geld.
Mit so einer langen Historie, und das war nun mal eine. Er hat in der zweiten Liga übernommen, ist dann aufgestiegen, 12., 9., beste Platzierung, 5., weiß ich nicht genau, wie es bei Union Berlin war, aber auch Champions League ist natürlich ein unfassbares Ziel, was erreicht wurde, gemeinsam erreicht wurde. Und deswegen glaube ich auch, wenn man das Innenverhältnis mit Präsident und Sportdirektor und ihm selber sieht, die drei machen den Verein aus, mehr oder weniger. Deswegen glaube ich persönlich, dass es dann eher sein Impuls wird, wenn man sich trennt. Und sonst werden die Verantwortlichen an ihm festhalten. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, ich glaube, das ist eigentlich ein Spiegelbild. Die haben auch in Union Aufstieg, Klassenerhalt, Conference League, Europa League, Champions League. Und jetzt sind sie da, wo du vor 8 Jahren oder 7 Jahren mit dem Kölner warst, mit 2 Punkten letzter, ja, nach 13 Spielen. Da sieht die Bilanz von Urs Fischer noch ein bisschen besser aus. Ja.
Bayer Leverkusen ist genau umgekehrt unterwegs, gewinnt. Und überragend sind eigentlich alle, aber Wirtz sticht irgendwie auch heute wieder heraus. Was macht ihn im Moment so speziell und so stark?
Ja, allein dieses Zusammenspiel beim ersten Tor, was wir gerade gesehen haben, ist ja zum Zungenschnalzen. Also wir sehen in München auch oft Jamal Musiala, das ist auch oft zum Zungenschnalzen, aber der hat ja gerade, setzt die alle in Szene da vorne, es ist Wahnsinn. Und ich habe auch dieses Musiala und Wirtz von Völler die Woche gelesen, das macht natürlich noch mehr Spaß.
Auch bei den Bayern? Sind die Bayern interessiert, weiß man das?
Ja, interessiert sind die mit Sicherheit, ob das realistisch ist, ist die andere Frage. Aber die Bayern registrieren sehr wohl, was da gerade in Leverkusen passiert. Also gerade auch während der Jahreshauptversammlung oder als die gerade zu Ende war, fiel das 1-0 und Herbert Heiners Enttäuschung, als ihm das gesagt wurde, sah man im Gesicht.
Okay.
Also ich glaube, die haben auch gemerkt, was da gerade los ist und dass Wirtz dann einen sehr, sehr großen Anteil hat.
Also der Hauptkonkurrent der Bayern bei Leverkusen, auch wenn ja Thomas Tuchel gestern nach dem Spiel gesagt hat, die Bayern spielen eigentlich einen Einkampf sozusagen auch, so hat er es wörtlich formuliert, weil es im Grunde genommen nur darum geht, was die Bayern selber machen und sie selber haben im Grunde in der Hand, was passiert.
Ja, zurzeit hat aber Leverkusen 2 Punkte vor und wenn ich jetzt diese Thomas Tuchel-Wörter aufnehme mit Weiterentwicklung bei Bayer Leverkusen, sehe ich in diesem Jahr eine große Weiterentwicklung. Die Mannschaft hat sich sehr gut verstärkt, ideal verstärkt. Bayern München hat Kane dazu bekommen. Natürlich super, dass er da ist. Nicht nur für Bayern, sondern für die Liga. 17 Tore, ja, meine Prognose steht. Also er wird Lewandowskis Tore-Gott knacken, wenn er nicht irgendwann mal eine längere Verletzungspause hat. Und bei Bayer Leverkusen, da läuft es einfach. Da läuft es und es war heute auch wieder ein überragendes Spiel. Jetzt kann man sagen, gegen den Tabellenletzten. Bayern München hat gestern gegen Aufsteiger 4-2 gewonnen. War ein zufriedenes Spiel. Aber sie dominieren auch. Die dominieren und die Mannschaft und der Trainer, die sind zusammengewachsen in dieser Saisonvorbereitung und die neuen Spieler sind alle auf Anweisung des Trainers gekommen und zwar auch rechtzeitig. Nicht irgendwie am letzten Transfertag, sondern auch, dass die Sommerbereitung gemeinsam gemacht werden kann. Und jetzt kommen wir wieder zu Florian Wirtz. Florian Wirtz war im letzten Jahr 8 Monate lang weg mit einem Kreuzbandriss, hat gebraucht, eine Zeit gebraucht und jetzt sieht man, was Florian Wirtz für einen Wert hat. Für jede Mannschaft. Ich würde es mir auch wünschen in der Nationalmannschaft, Florian, dass er so auftritt wie bei Bayer Leverkusen. Weil dann haben wir eine Mannschaft, auch was die Nationalmannschaft betrifft, im Hinblick auf die Europameisterschaft mit 2 Ausnahmetalenten, wie Musiala und Wirtz, erfahrenen Spieler, Gündogan und so weiter und so fort. Die Mischung stimmt dann. Und dann glaube ich auch, dass Wirtz für Deutschland ein ganz wichtiger Spieler werden kann.
Könnte auch einer für Bayern sein?
Nicht könnte. Er ist einer für Bayern.
Wird er ab der kommenden Saison noch für Bayer Leverkusen spielen, nach deiner Prognose? Oder sind die Bayern oder ein Club in England?
Ich glaube, dass Florian Wirtz noch 1-2 Jahre bis zur Weltmeisterschaft 2026 in Leverkusen spielen wird, weil die Entwicklung ist da bei Bayer Leverkusen. Da wird dann wahrscheinlich auch Champions League im nächsten Jahr dabei sein. Und ich glaube, dass Florian Wirtz wirklich jemand ist, der auch dann so ein bisschen das abschätzt. Hier in Leverkusen kann ich mich in diesen jungen Jahren entwickeln. Ich habe diesem Verein sehr viel zu verdanken. Der Verein hat zu mir gestanden, ist geerdet. Und ich glaube, dass Florian Wirtz nicht jetzt auf den nächsten Scheck schaut, der vielleicht wesentlich größer aussieht wie der in Leverkusen, sondern er sieht erstmal seine fußballischen Momente für die nahe Zukunft in Bayer Leverkusen, nicht in der Premier League und auch nicht bei Bayern München.
Ich finde, der erste Name, der mir einfällt, wenn ich Bayer Leverkusen höre und sehe, vor allem, ich habe sie neulich kommentiert, ist einfach Xabi Alonso. Also seitdem, nicht nur seitdem er da ist, sondern gerade, was Lothar gesagt hat, in der laufenden Saison, wie der nicht nur die komplette Mannschaft als Einheit verbessert hat, in den Abläufen, sondern auch die einzelnen Spieler verbessert hat. Ein Jeremy Frimpong, der ist zum Beispiel eingeladen worden jetzt in die niederländische Nationalmannschaft. Ein Grimaldo, der schöne Tore schießt, ist jetzt eingeladen worden in die spanische Nationalmannschaft. Andrich ist endlich eingeladen worden in die deutsche Nationalmannschaft. Thais, Torschütze geworden, ist jetzt auch ein fester Bestandteil. Also man sieht letztendlich, wie die einzelnen Elemente in dieser Mannschaft gewachsen sind durch Xabi Alonso. Und das ist natürlich aber das Problem jetzt, natürlich, dass er Begehrlichkeiten weckt. Und ich bin jetzt auch des Öfteren in Spanien und also die Gerüchte verdichten sich, dass ein gewisser großer Verein in Spanien genau schon klare Sache gemacht hat.
Gut, die schon klare Sache gemacht hat.
Ja.
Also. Für die kommende Saison. Ehrlich? Wie also, glaubwürdig ist das?
Klare Sache, es gibt natürlich keine Unterschriften, ne? Also es ist noch nicht so. Aber es gibt dieses berühmte
Signing Fee,
genau. Und es gibt ja natürlich auch
eine angebliche
genau, Klausel für gewisse Vereine. Und das Interesse von Real Madrid ist ganz klar da, weil dort ist natürlich auch ein Umbruch auf der Trainerposition für 2024 geplant. Ancelotti hört auf, übernimmt den Brasilianischen.
Die Leverkusener sagen ja eindeutig, Alonso bleibt.
Würde ich auch. Als Verantwortlicher.
Es wird kolportiert, es gäbe eine Klausel, das ist dann immer alles sehr kompliziert. Alex Werle grinst.
Ja.
Wir sprechen nachher über Gerassi.
Ja, ja, da muss ich ja auch grinsen, weil ich höre ja auch immer so viel, was kolportiert wurde und auch über uns und wer da schon welchen Vertrag unterschrieben hat und so weiter. Deswegen, ich wünsche dem Fernando Caro und ich wünsche auch Alonso, dass sie Zeit bekommen, da was aufzubauen. Da entwickelt sich gerade was. Ist super für die Fußball-Bundesliga, dass sich da was entwickelt. Und deswegen hoffe ich mal, dass deine guten Informationen falsch sind, sondern es tut der Bundesliga gut. Er hat da wirklich jetzt ja in den letzten Spielen, auch letztes Jahr schon, wirklich was geschaffen. Und natürlich hängt es damit zusammen, wahrscheinlich auch so eine Entscheidung von Flo Wirtz, der ja beim FC ausgebildet wurde.
Ja, Sie kennen ihn ja, ne? Was würden Sie ihm denn jetzt raten?
Ich bin da beim Lothar, glaube ich eher, dass er bei Leverkusen bleibt. Er hat da wirklich auch ein sehr gutes, ruhiges Elternhaus, die da sich auch nicht falsch beraten lassen, sondern die ihn kontinuierlich Schritt für Schritt entwickeln wollen. Deswegen glaube ich auch eher, dass er dann noch bei Bayer Leverkusen vielleicht Champions League mitnimmt und ein, zwei Jahre sich noch weiterentwickelt. Aber klar, hängt dann natürlich so eine Trainerfigur auch von ab. Und deswegen für die Fußball-Bundesliga wünsche ich mir, dass Alonso bei Bayer Leverkusen bleibt.
Möchte ich auch einmal noch mal kennzeichnen. Spannende Eindrücke aus Spanien, aber das ist im spekulativen Bereich. Also wir wollen jetzt nichts in die Welt setzen, was wir jetzt im Moment nicht sozusagen überprüfen können. Klar. Ne? Also das ist also ein Trainer wie Alonso, muss die Bayern auf Strecke interessieren, muss Real Madrid interessieren, müsste auch Liverpool interessieren. Aber im Sinne der Bundesliga, wie Alex Werle gesagt hat, wäre es natürlich ganz schick, wenn er noch so ein, zwei Jährchen bliebe. Lothar.
Ja, so. Ich hoffe, dass das Leverkusen, das sich jetzt ja so erstmal aufgebaut hat, gezeigt hat. Xabi Alonso Rückrunde noch in der Europa League ins Halbfinale gegen AS Rom weit gekommen. Auch die Qualifikation noch geschafft, wie er gekommen ist. Glaube ich, waren sie auf Platz 13 oder so gestanden, also sehr weit hinten. Und er hat da schon alles umgedreht, der Verein hat alles umgedreht. Und sie haben jetzt eben diese Erfahrung auch an Spielern geholt, die ihnen vielleicht in den letzten Jahren häufig mal gefehlt hat. Man hat immer auf junge Spieler gesetzt. Zu Florian Wirtz noch mal ganz kurz zu kommen. Florian Wirtz sollte sich das Beispiel Timo Werner und Kai Havertz nehmen. Die haben die Fortschritte nicht gemacht bei Chelsea, wie sie dorthin gegangen sind. Kai Havertz ist mittlerweile in Arsenal. Ja, die tun sich schwer. Und ich glaube, dass du, wenn du solche Schritte machst, zu solchen Vereinen gehen, dann hast du keinen Welpenschutz mehr mit 21 Jahren. Dann wird gefordert und verlangt. Und ich glaube, dass es eigentlich ganz gut ist, eben dann vielleicht auch mal mit einem Titel ins Ausland zu gehen. Ja, Meisterschaft, Pokalsieg oder sonst irgendwas. Dass du auch was mitbringst, dass du denen im Ausland dann eben was zeigst. Und deswegen würde ich einen jungen Spieler immer raten, Spielpraxis, Spielpraxis, Spielpraxis. Weil wenn er dann mit 23, 24 irgendwo hingeht, dann kann er immer noch genügend Geld verdienen.
Spannender Aspekt. Wir sprechen jetzt über das, was gestern in Stuttgart passierte. Sehr schön für den VfB, Kompliment, war eine tolle Leistung aus Dortmunder Sicht. Frank Buschmann stellte sich das gestern anders dar, da war es eine richtige Enttäuschung.
Serhou Guirassy ist zurück beim VfB Stuttgart. Gegen Dortmund saß er zunächst allerdings auf der Bank und sah dieses Foul von Kobel an Dennis Under. Führig allerdings scheiterte vom Punkt, der dritte vergebene Elfmeter in der Bundesliga in Folge für den VfB Stuttgart. Ansonsten die Schwaben hoch überlegen, Dortmund kaum zu sehen, aber Dortmund mit dem ersten Treffer in dieser Partie. 36. Minute, Fehler Sagadou, Füllkrug muss den Fuß nur hinhalten. Völlig überraschend und aus dem Nix die BVB-Führung. Die Antwort des VfB Stuttgart kurz vor der Pause, Leveling brillant auf Undav und der mit seinem fünften Saisontor zum 1:1. Wie gesagt, hochverdient der Ausgleich für überlegene Stuttgarter. Dann Silas, gefault von Kobel, wieder Elfmeter. Guirassy mittlerweile eingewechselt. Der Rest ist Geschichte. 15. Saisontor, Stuttgart schlägt Dortmund. Dank Serhou Guirassy 2:1.
Ich glaube, es gibt Spiele, da fällt es schwerer. Wie gesagt, wo dann vielleicht auch der Ansatz nicht optimal ist, wie man das lösen möchte. Weil da steht immer auch eine andere gegnerische Mannschaft auf dem Platz. Ich glaube, dass wir heute einfach da sehr viele Probleme mit hatten. Aber also ich sage jetzt nicht, dass es, also mir fehlt es nicht an Leidenschaft oder Engagement oder sonst was. Das wäre mir zu leicht, weil wir haben ja trotzdem versucht. Wir haben ja trotzdem getan und man merkt dann einfach, glaube ich, dass wir, muss man leider so ehrlich zugeben, gegen viele, viele gute Mannschaften teilweise unsere Grenzen aufgezeigt bekommen. Und da muss man halt aktuell auch mal zugeben, dass diese Mannschaft dann vielleicht ein 2-1-Ergebnis aktuell besser sind als wir. Obwohl wir meiner Meinung nach das Material dazu haben, besser zu sein.
Wir bekommen unsere Grenzen aufgezeigt, hat Niklas Füllkrug in diesem sehr interessanten Interview gesagt, das durchaus für Aufsehen gesorgt hat. Wir wollen nachfragen bei unserem Kollegen Jesko von Eichmann, unser Mann für die News, der sich dort um Borussia Dortmund kümmert. Jesko, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und uns das ein bisschen einordnest. Wie viel oder welche Wellen hat speziell das Interview von Niklas Füllkrug beim BVB geschlagen?
Schon große Wellen, ne? Das waren schon ziemlich klare Aussagen von ihm, die natürlich, und da braucht man jetzt kein Deutsch-LK für, auch eine gewisse Interpretations bedürfen und auch durchaus interpretativ sind Richtung Trainer. Ne? Gerade wenn ich das hinten raus höre, wenn er sagt, wir haben zwar die Qualität im Kader, aber wir bringen es nicht auf den Rasen. Sie selbst sagen aber, sie haben Leidenschaft gebracht. Da muss man jetzt nicht lange suchen, um zu sagen, wo Niklas Füllkrug da das Problem sieht. Und das mag in so einem Interview nach einem Spiel auch mal so leicht dahergesagt sein, vielleicht ohne die ganz großen Gedanken dahinter. Aber natürlich ist das heute dann eine gewisse Interpretation Richtung Trainer, ist ja klar.
Wie schätzt du denn die Position von Edin Terzic ein, der ja vor allem auch die Rückendeckung von Hans-Joachim Watzke hat und insgesamt ja über die Zeit auch mit enormer Leidenschaft und Begeisterung für den BVB aktiv und tätig ist?
Genau, das sind zwei Fakten. Also er hat die Rückendeckung von Hans-Joachim Watzke. Das ist die beste Rückendeckung, die du im deutschen Fußball fast haben kannst. Und er ist halt bei den Fans anerkannt, weil er eigentlich einer von ihnen ist. Und das ist manchmal vielleicht auch so ein bisschen sein Problem, dass er vieles, was passiert, sehr persönlich nimmt, sehr emotional aufnimmt. Dass er da vielleicht manchmal so den kühlen Blick nicht bewahren kann, weil er halt diesen Verein Borussia Dortmund so sehr lebt. Aktuell gibt es keine Trainerdiskussion beim BVB. Sie sind aber auch noch auf Platz 4. Das kann sich heute Abend, wenn Leipzig gewinnt, auch noch ändern. Dann sind sie nicht mehr auf Platz 4. Dann haben sie den Champions-League-Rang verlassen. Und das ist eigentlich der Moment, wo die erste Alarmglocke angeht beim BVB. Sie können mit allem leben, aber am Ende muss die Champions-League drin sein. Sollte sich Dortmund zu weit von Platz 4 entfernen, dann wird es Diskussionen geben, auch über den Trainer.
Warum sind diese Schwankungen immer wieder da? Zwischendurch hatte man in dieser Saison den Eindruck, dass die Leistungen zwar nicht mit Glanz und Gloria versehen sind, aber die Resultate da sind. Das ist im Moment auch nicht der Fall. Woher kommt dieses Auf und Ab?
Ja, ich habe die Frage befürchtet. Es ist für mich ganz schwer. Ich tausche mich natürlich auch mit Kollegen aus. Für die ist es genauso schwer. Wir gehen aus einem Newcastle-Spiel raus, wo die Mannschaft in der gleichen Besetzung, wie sie in Stuttgart angefangen haben, ganz wunderbar funktioniert haben. Newcastle war nicht gut, das gehört zur Wahrheit dazu. Aber Dortmund war stabil. Dortmund hat durchaus auch kreativ gespielt, angeführt von einem überragenden Julian Brandt. Dieser in der Champions League überragende Julian Brandt wurde in Stuttgart zur Hälfte ausgewechselt, weil ihm selbst der einfachste Ball im Konter 15 Meter ins Aus versprungen ist. Eine wirklich griffige Erklärung habe ich nicht. Bei dem einen und anderen mangelt es wahrscheinlich dann auch auf höchstem Niveau an der Qualität. Es ist aber tatsächlich, das ist auffällig, wenn sie schlecht spielen, dann oft auch sind dann Gegner, die entweder personell klar besser sind, wie zum Beispiel Paris und Bayern, zwei Spiele, wo Dortmund keine Chance hatte. Oder sehr, sehr gut drauf, wie jetzt eben der VfB Stuttgart, der ein hervorragendes Spiel gemacht hat, keine Frage. Natürlich in der ersten Hälfte, gerade in der ersten halben Stunde, praktisch eingeladen wurde, von Borussia Dortmund Fußball zu spielen. Aber das fällt schon auf, dass sie gegen Mannschaften, die sehr harmonisch, sehr gut spielen oder halt personell sehr gut besetzt sind, einfach ihre Leistung nicht abrufen können.
Jesko, vielen herzlichen Dank. Das Blau übrigens im Hintergrund, ganz interessant. Das ist mir jetzt so aufgefallen.
Das ist Skyblau.
Sehr gut.
Skyblau. Keine Message.
Sehr gut. Alles klar. Das habe ich mir auch nicht anders gedacht. Dankeschön, Jesko.
Die Fans sind da sensibel.
Ja, mir. Genau. Sensibel. Ich wollte es deswegen aufklären. Dankeschön, Jesko. Und jetzt sind wir bei der Suche nach den Gründen. Und natürlich ist ein Grund Alex Werle, der Auftritt des VfB Stuttgart. Aber mal andersrum gefragt, welchen Eindruck hatten Sie vom BVB? War es nur der Stärke des VfB geschuldet oder wie haben Sie das wahrgenommen?
Ach, ich konzentriere mich immer ganz auf uns. Also deswegen ist es entscheidend, wie wir auftreten. Ich glaube, wir haben das von Anfang an gut gemacht. Wir waren von der ersten Minute auf dem Platz, waren total fokussiert und ich glaube, wir haben bis zur 31. gar nichts zugelassen. Dann waren die einmal bei uns vorm Tor und haben das Tor gemacht. Wir hatten nach 60 Minuten 17-1 Torschüsse. Am Ende waren es, glaube ich, 22-5. Der Hansi Müller und der Guido Buchwald saßen hinter mir und wir haben uns in der Halbzeit kurz unterhalten und gesagt, können die nochmal so eine zweite Halbzeit spielen? Also die Dortmunder, in Anführungszeichen. Und da haben die beiden gemeint so, weil wir machen es einfach gut und die bekommen keinen Zugriff. Und hängt ja immer von beiden Mannschaften ab und von daher, wir waren total zufrieden mit unserem Spiel und waren wir ein bisschen verwundert. Die ersten 30 Minuten war Dortmund wirklich überhaupt nicht im Spiel. Und das ist, glaube ich, eher ungewöhnlich.
Ja, in Dortmund, Lothar, nimmt man jetzt auch Sebastian Kehl gestern nach dem Spiel so eine gewisse Ratlosigkeit wahr. Weshalb verfällt der BVB nach deiner Einschätzung immer wieder in alte Muster?
Ja, es geht ja nicht allein ums Ergebnis, es geht ja um die Leistung. Und die Leistung war jetzt zweimal hintereinander schlecht, unterirdisch. Weil auch gegen Bayern München waren sie in der ersten Halbzeit auch nicht da. In der zweiten Halbzeit hat man ein paar Ansätze gesehen. Hat man wahrscheinlich in Stuttgart auch gesehen, weil sie hatten ja dann zum Schluss 5 Torschüsse, nicht nur einen wie in der ersten halben Stunde. Aber das ist ja nicht das ist ja nicht der BVB, wo er sich dran messen lassen will. BVB ist nach eigenen Angaben sind sie mit in das Rennen gegangen, um Meister zu werden. Jetzt sind sie 10-11 Punkte dahinter, hinter Leverkusen und hinter Bayern. Und von dieser Seite her sind es ja nicht nur die Punkte, sondern die Leistungen sind ja in der Bundesliga. Klammer mal die 2 Spiele gegen Newcastle auch. In Paris haben sie auch sehr schlecht gespielt. In der Bundesliga haben sie ja mehr Punkte geholt, als die Leistung es eigentlich verdient hätte. Weil ich war beim ersten Spiel in Köln live im Stadion, war der FC Köln, der jetzt auf dem vorletzten Platz, glaube ich, steht, war die bessere Mannschaft. Jetzt untergegangen in Stuttgart, natürlich einen tollen Lauf, spielen super Fußball. Auch die Spiele, wo sie jetzt dann nicht gewonnen haben, waren sie aber zumindest aktiv dabei. Hat man gesehen, sie können das. Und Bayern München, natürlich brauchen wir nicht über die Qualität sprechen. Aber im eigenen Stadion 4-0 gegen Bayern München verlieren, das ist schon mal hoch. Aber es hätte auch 8-0 ausgehen können oder 8-1. Sie funktionieren nicht als Mannschaft zurzeit. Alles, was gut war in der Rückrunde, wo sie noch ein spannendes Meisterschaftsrennen bis zum letzten Spieltag geschaffen haben für die Bundesliga, ja, wo sie eigentlich die Meisterschaft schon hatten und dann das abgegeben haben. Vielleicht hängt es immer noch in den Köpfen, aber das ist keine Mannschaft, was zurzeit in Dortmund ist. Das spielt jeder für sich selbst. Es sind alles Nationalspieler und die sind ja nicht Nationalspieler geworden, weil sie einen guten Haarschnitt haben oder gut gekleidet sind, sondern weil sie super Fußball spielen können. Aber das beweisen sie zurzeit nicht auf dem Platz. Und diese Entscheidung oder dieses Problem muss im Endeffekt schon der Trainer lösen. Ja, der Trainer verteidigt ja die Spieler nach außen, völlig normal. Aber ich glaube, dass er intern schon die Sachen anspricht, die wir in den letzten Spielen ja sehr häufig gesehen haben.
Hanna, würdest du das, was Niklas Füllkrug gesagt hat, als Kritik, indirekte Kritik am Trainer werten? Grundsätzlich dazu immer von mir eingefügt an dieser Stelle. Wir wollen ja diese, aus Mediensicht, diese Interviews, die auch durchaus eine bestimmte Substanz haben. Und ich bin auch dagegen, das immer zu hysterisch zu sehen. Aber dennoch versucht man natürlich zu interpretieren, was dort ausgedrückt wurde.
Er hat ja 2 Sachen angesprochen. Erstmal die Einstellung der Mannschaft und dann das Zweite, es ist ja auch nicht immer derselbe Gegner oder es sind auch immer andere Gegner auf dem Platz. Und das geht ja dann doch in Richtung Trainer. Also ich würde es auf jeden Fall so interpretieren. Ob er das jetzt wirklich gemacht hat, weil er es platzieren wollte oder es einfach so rausgesagt hat, das ist jetzt, da stecken wir nicht im Kopf. Aber so wie er es gesagt hat, würde ich es in die Richtung interpretieren, doch?
Ich interpretiere es ehrlich gesagt so, dass, also gebe dir vollkommen recht, Füllkrug ist ein cleveres Kerlchen auch, aber ich glaube, dass der letztendlich die Wahrheit sagen möchte und auch gestern so ein bisschen Frust dahinter gesteckt hat. Ne? Du fährst nach Stuttgart, hast ein gutes Ergebnis mitgenommen aus der Champions League. Für meinen persönlichen Geschmack hat sich Edin Terzic gestern ein bisschen vercoacht, um dieselbe Elf wieder reinzubringen in Stuttgart. Ich hätte da noch mal ein bisschen mehr Frische erwartet, ehrlich gesagt im Vorfeld. Einfach nochmal durchzurotieren. Man hört ja auch aus München oder aus Leverkusen, dass einige auf der letzten Rille laufen. Ich glaube, gerade in den Wochen ist es wichtig, nochmal Frische zu bringen. Dann triffst du halt einfach auf einen Gegner, der nicht nur sehr gut drauf ist, sondern der hungrig ist, der eine Woche lang auf dieses Spiel, das große Spiel gegen Dortmund, es gibt zwei, gegen Bayern und gegen Dortmund, dann halt hinarbeitet und dann einfach von der ersten Minute heiß ist. Und ich glaube, dass es dann halt schwierig war für die Dortmunder, diesen Schalter im Spiel letztendlich umzulegen.
Gut, aber dafür ist der Trainer ja dann auch mit zuständig.
Aber das,
ne,
wusste doch der BVB und auch der Trainer, wenn wir nach Stuttgart kommen, die sind stark, da bereite ich ja meine Mannschaft vor. Und ich gehe davon aus, dass der Trainer seine Mannschaft schon vor diesen starken Stuttgartern gewarnt hat. Aber es kommt zu wenig aus der Mannschaft.
Das wollte ich sagen. Und der VfB Stuttgart ist ja jetzt nicht irgendwo Tabellenzwölfter, sondern der steht ja oben drin. Also ich glaube schon, dass er von der Tabellenkonstellation und auch momentan von der Qualität auch dahin gehört und auch den Dortmundern dementsprechend Paroli bieten kann und sie auch schlagen kann.
Man kann ja jetzt, wenn es jetzt ein Spiel wäre, würde man sagen, okay, Haken hinter kann mal passieren, ist ein Ausrutscher. Aber irgendwie ist es eben beim BVB so, dass es doch immer wieder dieses Auf und Ab, diese Schwankungen gibt. Es ist am Ende doch eine Frage der Mentalität.
Das darf man nicht laut sagen in Dortmund. Aber ich fand schon, also ich war auch in Dortmund letzte Woche. Also wieder bin ich da hingefahren und habe mich auf ein gutes Fußballspiel gefreut. Und wieder saß man da und nach 10 Minuten oder was, ich weiß nicht, sehr, sehr früh auf jeden Fall. Und es war so eindeutig. Und das ist dann eine ganz andere Situation als ein Spiel gegen Stuttgart. Gegen Bayern muss doch ein BVB brennen wie sonst noch was. Gegen Stuttgart auch, mit Verlauf. Aber es ist gegen Bayern in diesem Klassiker. Wenn man da die Mentalität nicht auf den Platz kriegt, dann weiß ich nicht, wann sonst. Jetzt kommt dann wieder, da hing noch die Meisterschaft, die Vergebene in den Köpfen. Aber auch das, es ist seit Jahren immer wieder dasselbe. Es sind große Ansagen und am Ende ist es doch wieder, und ich sage es jetzt, die Mentalitätsfrage, ja.
Das Interessante ist ja, wir bewerten die Dortmunder, die sich lange Zeit davor geschützt haben, zu sagen, wir sind Bayern, Verfolger oder Jäger, ja, wir spielen um eine Meisterschaft. Letzte Saison haben sie sich dann aus dem Fenster gelehnt und haben gesagt, ja, wir formulieren unsere Ziele offensiv. Und jetzt ist natürlich da, dass du sagst, ist der Anspruch und die Wirklichkeit dieselbe in Dortmund?
Ja, aber selbst wenn man es von einem formulierten oder postulierten Titelanspruch löst, muss man sagen, also der Anspruch des BVB ist ja Minimum mal hinter den Bayern wirklich der erste Verfolger zu sein. Das war immer so. Und dem werden sie im Moment ja auch nicht gerecht.
Ja, oder? Aber sie haben ja jetzt nicht nur die letzten zwei Spiele schlecht gespielt. Ja, ich habe Köln gesagt, sie haben in Bochum nicht gewonnen. Sie haben gegen Heidenheim zu Hause einen 2-0-Vorsprung verspielt. Also es ist ja nicht nur eine Ausnahme. Es zieht sich ja in der Bundesliga eigentlich die ganze Saison schon dahin. Die 11 Spiele, wo sie gemacht haben. Ich wüsste nicht, welches jetzt da überragend war, wo ich mich jetzt, vielleicht erinnere ich mich an dieses Spiel nicht. Aber ich habe noch nichts Überragendes in der Bundesliga von Borussia Dortmund in dieser Saison gesehen.
Füllkrug hat gesagt, sinngemäß, ich glaube auch wörtlich, an Grenzen gestoßen. Gibt dieser Kader dann, wenn wir jetzt mal die Mentalitätsdebatte jetzt mal außen vor lassen, gibt dieser Kader nicht mehr her als einen Platz irgendwo zwischen 3 und 5?
Ja, ich habe sie da eingeschätzt auf 3 und 5, weil ich Leverkusen von Anfang an oben eingeschätzt habe mit den Bayern. Und dann bleiben eben nur noch die Plätze 3 bis 5 in Dortmund und den Rest übrig. Ja.
Von dieser Seite Fußball stimmt. Ist doch Mathematik.
Aber wenn man diesen Kader sieht, auch in der Breite, ich wiederhole mich, alles Nationalspiel, alles Spieler, die letztes Jahr die Bayern ärgern hätten können und den Titel vielleicht verdient hätten zum Schluss.
Aber kein Bellingham mehr da zum Beispiel.
Bellingham ist weg. Und das ist natürlich das, was den Unterschied macht. Natürlich hat man mit Metscher jemanden geholt, Sabitzer geholt. Und dann sagt man, die sollten es ausfangen. Es darf ja nur einer spielen für Bellingham. Die anderen sind ja gleich geblieben. Dann holt man 3 Spieler und sagt, ja, die sollten den Bellingham ersetzen. Ja, den muss einer ersetzen. Und den kann man nicht ersetzen in Bellingham. Aber dann muss man eben diesen Spieler vertrauen. Metscher, der meiner Meinung nach großes Potenzial hat, ja, dann muss der gesetzt sein. Nicht einmal raus, einmal rein, ist angekommen. Hat auch gegen Newcastle 2 gute Spiele gemacht. Das ist vielleicht einer, der auch von der Statur her, von der Körpersprache einiges mitbringt, was so auch ein bisschen an Bellingham vielleicht erinnert. Julian Brandt hat im letzten Jahr ein Riesenspiel gemacht gegen Newcastle, weiß ich, hat aber im letzten Jahr nicht so diese Position gespielt, weil da hat Malen und Adeyemi gespielt über den Flügel. Vorne waren Stürmer drin, Haller, Füllkrug oder Haller. Wenn die Bälle bekommen, machen die Tore. Brandt ist aus dem Mittelfeld gekommen und danach war Bellingham. Und das hat funktioniert. Und jetzt spielt Malen oder Adeyemi. Brandt spielt ein bisschen weiter außen. Auch da haben sich einige Positionen verschoben. Und die Mannschaft ist die gleiche im Endeffekt wie letztes Jahr ohne Bellingham. Aber sie sind ja neue Spieler dazugekommen. Und allein einen Spieler dann so einen Unterschied zuzuschieben, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass in der Mannschaft einige Spieler zurzeit im Endeffekt nicht performen, wie man es von ihnen erwartet.
Und das müssen Sie verändern in den nächsten Wochen. Und wir sprechen jetzt oder drängt es Sie noch? Was sonst kämen wir langsam zum VfB.
Ja, gerne, immer.
Ja, immer so ein Sätzchen.
Immer super, aber also trotz allem, ne, wir haben 11 Spiele, sind wir 21 Punkte. Ja. 22 Punkte ist Champions League-Kurs, wir haben am Ende 68, haben immer gereicht. Sie sind im Pokal-Achtelfinale, sie sind in der Champions League dabei. Ich weiß, dass wir in der Unterhaltungsindustrie sind, im Fußball-Business, und ich weiß, dass zwei Niederlagen hintereinander dann immer gleich alles in Frage stellen. Aber auch letztes Jahr hatten sie schlechte Phasen. Am Ende hätten sie eigentlich Meister werden müssen gegen Mainz, also sind nochmal rangekommen. Deswegen, aber das ist vielleicht mein persönliches Problem. Mir geht es immer noch zu schnell, dann wieder sofort alles in Frage zu stellen. Und wenn ich jetzt eine Trainerdiskussion höre, mal ernsthaft.
Wir haben jetzt hier keine Trainerdiskussion.
Ja, aber ich habe es ja schon gelesen. Ich habe übrigens bei uns auch gelesen. Nee, das fand ich total bemerkenswert. Habe ich gelesen in einem sehr renommierten Magazin. Wir hatten nach 8 Spielen 7 Siege und eine Niederlage. Also völlig ungewöhnlich für uns. Und dann haben wir 2-3 gegen Hoffenheim verloren, hätten eigentlich gewinnen können, müssen, und haben dann in Heidenheim verloren. Und dann stand da tatsächlich die vermeintliche Krise des VfB. Wegen 2 Spielen, also wir hatten halt immer noch 10 Spiele, hatten wir 7 gewonnen und 3 verloren. So, und jetzt haben wir wieder ein tolles Spiel gemacht gegen Dortmund. Also das heißt, jetzt sind wir nicht mehr in der Krise. Also ich kann damit, mir geht das echt zu schnell. Also sorry, da bin ich wahrscheinlich zu alt für, aber mir geht das echt zu schnell.
Gut, aber wir versuchen
vermeintliche Krise nach 10 Spielen, nach 2 Niederlagen.
Ja, hätte ich jetzt, aber ich kann jetzt nur über das sprechen, was wir hier machen. Also ich hätte dem VfB nach 2 Niederlagen keine Krise
sozusagen.
Gut, ne? Da können wir jetzt mal alle tief durchatmen. Ja. Und beim BVB versuchen wir das ja jetzt auch sozusagen nicht hysterisch, aber doch auch mit der kritischen Elle. Ja. Das ist der Respekt,
die Leistungen in der Bundesliga. So. Wir loben ja auch die 2 Spiele gegen Newcastle. Und Pokal kommt ja der BVB jetzt zum VfB auch. Ihr habt ja dann wieder
Nikolaustag, ne?
Genau. Alles ganz geil zu sehen. Ja. Und wir haben ja eben auch.
Also drei Topspiele, ne? Nicht nur gegen Bayern und Dortmund in der Bundesliga, sondern Dortmund kommt nochmal.
Genau. Und wichtig ist auch, das ist auch bewusst so, hier hat keiner über eine Trainerdiskussion geführt. Terzic genießt die Rückendeckung von Sammer. Die Frage ist aber, warum der BVB nicht konstanter ist. Und das finde ich so eine seriöse Frage, die man in so einem Format auch seriös diskutieren können sollte.
Klar. Aber ich habe Ihren Punkt verstanden. Alles gut.
Oder warum performt die Mannschaft nicht in der Qualität, was man von ihr erwarten kann?
So.
Das ist es. Ja. Da geht es wieder um die Performance. Die Punkte, in der Bundesliga, okay. Aber von dieser Mannschaft erwartet man eben mehr Leistung und vor allem auch mehr Souveränität und Dominanz.
So. Alles ganz friedlich. Jetzt sprechen wir über den VfB Stuttgart, der rausgefunden hat aus der Krise. Nein, Quatsch. Also der wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden hat.
Ich komme da rüber zum Umarmen.
Ja, genau. Das sehen wir gleich nochmal, das Bild. Ne? Und zwar wir melden uns gleich wieder nach einer ganz, ganz kurzen Pause und sprechen dann über den VfB Stuttgart. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen jetzt über Alex Werle und den VfB Stuttgart. Herr Werle, ich habe über Sie gelesen, dass Sie in Köln, in Ihrer Kölner Zeit, im Abstiegskampf bei Führung aus Aberglauben das Stadion verlassen haben. Waren Sie denn gestern bis zum Ende da?
Also, Aberglaube ist das eine, aber es gab tatsächlich eine Phase, da war aber Corona und es gab keine Zuschauer. Mhm. Das war ja eine ganz andere Situation. Und da habe ich dann mal den Platz verlassen und bin auch woanders hingegangen, um für mich persönlich dann einfach so ein bisschen mehr wieder Freiraum zu kriegen. Und es hat fast immer funktioniert.
Und leiden Sie jetzt mit beim VfB, auch wenn man gewinnt? Also wie sehr packt einen das?
Klar, also wenn das vorbei wäre, müsste ich aufhören. Also ich meine, klar, du weißt ja, was dranhängt. Nicht nur für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Stadt, für die Fans. Also Stuttgart spielt schon eine große Rolle in der Stadtgesellschaft, auch für die für die ganzen Stuttgarter und Stuttgarter Region, Umfeld. Von daher Traditionsclub. Da ist natürlich immer Feuer da, aber ich mag das. Das muss so sein.
Ist immer was los beim VfB. Stefan Graf blickt auf spannende anderthalb Jahre zurück.
Ich glaube, es ist schon einfach eine außergewöhnliche Zeit gerade.
Gyasi!
Das ist natürlich einfach Bestätigung für die Arbeit, die man leistet, für den Einsatz, den man hier einbringt, dass wir gut spielen und gewinnen. Trotzdem wehre ich mich natürlich vor jedem Superlativ, das gerade ausgesprochen wird. Der VfB Stuttgart war vor nicht allzu langer Zeit 2 Jahre lang sehr, sehr tief im Abstiegskampf. Knapper konnte es eigentlich nicht bleiben.
Alles oder nichts. Das komplette Fleisch ist auf den Grill. Der ist gekommen. Und er ist drin. Und er ist drin. Der VfB Stuttgart bleibt in der ersten Fußball-Bundesliga.
Alex Werl, also das sind Spiele, die kosten Jahre des Lebens, kann ich mir vorstellen.
Das ist unfassbar einfach. Ne? In der 86. machen wir auch den entscheidenden Reimer. Und jetzt ist er! Genau! Ja, genau, von der Abwehr gibt es die Frage.
Ich war dann natürlich Teil der letzten Saison und musste miterleben, wie lange wir zittern mussten.
Und Gyasi auf dem Weg, bringt den Kopf rüber und er ist drin!
Sicher ein weiterer wichtiger Faktor, dass wir diese schwierige Zeit gemeinsam überstanden haben. Sport ist viel Kopfsache und natürlich hat es einfach dann auch mit Selbstvertrauen zu tun, mit einem gewissen Selbstverständnis, dass man sich dann auch erspielt. Erfolgserlebnisse helfen dir dort. Das war nicht so einfach aufgrund der Abgänge, die wir hatten. Die 3 ganz Bekannten sind ja klar, aber dann haben wir ja auch noch einen Thiago Thomas. Da war es natürlich schon wichtig, dass wir von außen positive Impulse bekommen. Und das hat wunderbar geklappt, das hat richtig gut funktioniert, dass wir Spieler hatten, die sofort integriert waren und deswegen auch in der Lage waren, gleich zu performen. Wenn uns allen klar wird und bewusst ist, fürs Team zu denken, zu spielen und wir dann gemeinsam erfolgreich sind, dann gehen erfolgreiche individuelle Stories hervor. Und da ist Serou natürlich ganz sicher die größte Erfolgsstory. Aber da gibt es schon noch andere, wie Chris Führich, der dann auf einmal Nationalspieler wird in Kürze. Alex Nübel, der, glaube ich, jetzt wieder voll im Bewusstsein ist, auch in Deutschland. Das ist uns jetzt natürlich gemeinsam gelungen, dort wieder eine breite Brust zu entwickeln, ein Selbstverständnis ohne in irgendeiner Form. Und dafür gibt es einfach auch keinen Grund, aufgrund der jüngsten Historie abzuheben oder arrogant zu werden.
Und ich habe mich gefragt, was Alex Werle mit mir macht, wenn der VfB deutscher Meister wird.
Lass dich überraschen.
Erleben wir das denn?
Ob wir beide das in unserem Leben noch erleben, ich weiß es nicht. Aber wenn, dann musst du dich warm anziehen. Auch
okay, dann bin ich vorbereitet. Warum ist der VfB nach deiner Einschätzung so stark unterwegs, obwohl, wir haben es eben gehört, ja doch der ein oder andere namhafte Abgang zu verzeichnen war?
Weil der ein oder andere namhafte Abgang gut ersetzt wurde. Also ich würde sagen, neben Leverkusen der spannendste Kader der Liga. Und vor allem hat man einfach eine Spielidee.
Der spannendste Kader im Sinne auch von Potenzial.
Ja. Und vor allem, die stehen für einen Fußball, den sie spielen wollen. Und den ziehen sie auch durch. Also ich freue mich deshalb total aufs Spiel gegen Bayern. Ob das dann auch der Fall sein wird. Weil das machen nicht viele Mannschaften. Also siehe Dortmund. Die wollten bestimmt auch anders auftreten. Und es ist nicht gelungen. Deshalb... also wenn es läuft, dann läuft's. Und wenn es so läuft, weil man von seinem eigenen Weg überzeugt ist, umso besser.
Man musste ja große Angst haben um den VfB, denn sie haben ja im Sommer Endo verloren. Sie haben
Mavropanos,
großer Name, Sosa davor, Kalajdzic verloren. Ja. Mangala ist gegangen. Ja. Also das sind schon auch gewisse Leistungsträger in den letzten Jahren gewesen, die allerdings auch sicherlich so ein bisschen unter Welpenschutz standen, auch wenn sie mal schlechter gespielt haben. Die Mannschaft ist in den letzten Jahren gerade durch extreme Erlebnisse auch gegangen. Aufstieg in die Bundesliga, tolles erstes Jahr gespielt. Also erinnert mich so ein bisschen an diese Saison, wo man einfach ohne Handbremse tollen Offensivfußball gespielt hat. Ne? Sosa, Kalajdzic, das war ja dann so diese große Kombination, immer über links vorbereitet die Tore. Dann allerdings dieser Last Minute, wir haben es gerade eben gesehen, Klassenerhalt, das sind ja extreme Erlebnisse, die eine Mannschaft prägen. Und trotzdem haben sie nochmal so eine Saison wie in der vergangenen Saison hingelegt. Und deswegen war es irgendwie nicht so richtig erklärbar, warum die Mannschaft nicht zusammengewachsen ist. Aber jetzt finde ich, und das hat man auch schon in der vergangenen Saison gegen Ende gesehen, als Sebastian Hoeneß übernommen hat, man weiß ja, Traditionsclubs sind schwere Tanker, die kann man nicht unbedingt mit einem Manöver schnell auf Kurs bringen, aber man hat schon positive Signale gesehen, was seine Idee ist. Und dann hat er natürlich die Vorbereitung wunderbar genutzt. Und man muss natürlich auch dann ein Kompliment an die Kaderplaner in Stuttgart geben, die dann dementsprechend auch wirklich gute Positionen besetzt haben. Und vor allem, wir reden alle über Serhou Guirassy, aber da ist für mich ehrlich gesagt ein Spieler, der so ein bisschen unterm Radar fliegt, mit Dennis Undav, der sicherlich auch noch einer ist, der, wenn Guirassy nicht spielt oder zusammen mit Guirassy, sicherlich einer ist, der Top-Leistungen abrufen kann.
Ja, hat ja auch einen spannenden Weg hingelegt, trifft jetzt auch im Moment. Aber ich würde Lothar Matthäus gerne einmal danach fragen, warum er so früh gesehen hat, welches Potenzial in Guirassy schlummern könnte. Denn du hast tatsächlich im Frühjahr gesagt, das wäre einer für die Bayern. Und da hatte er noch nicht diesen Monsterlauf, den er zuletzt hatte.
Ja, weil er alle Fähigkeiten hat, die ein Torjäger gebraucht. Und ich habe ja auch das letzte Jahr mitbekommen, da hat er 11 Tore, glaube ich, gemacht bei einem Abstiegskandidaten. Das ist ja vergleichbar mit 25 Toren bei einem Champions-League-Kandidaten. Also ja, da ist er nicht so eingesetzt worden. Da war er auch lange Zeit verletzt. Ja, deswegen war ja der VfB ja auch in der Situation in dieser Saison gestanden, dass sie nicht von hinten weggekommen sind, weil ein Spieler wie er gefehlt hat in wichtigen Spielen. Und er ist schnell, er ist technisch gut, er setzt seinen Körper ein, er ist schlitzohrig, er hat alles, was ein Stürmer braucht. Und nicht nur mit langen Läufen, mit seiner Geschwindigkeit, sondern auch im Strafraum weiß er genau, wie er sich zu bewegen hat. Und das macht ihn so stark. Und deswegen ja, kann der VfB sich glücklich schätzen, ihn gekauft zu haben, beziehungsweise mit Vertrag ausgestattet. Ich glaube, er hat auch eine Ausstiegsklausel. Die will man natürlich, oder ich würde ihn an Stuttgarter Seite so schnell wie möglich versuchen, diese Ausstiegsklausel zu entziehen mit ein bisschen obendrauf. Aber dafür sitzt ja da drüben jemand, der vom Fach kommt.
Genau, wie lange können Sie Guirassy noch halten beim VfB?
Na gut, die Frage wurde uns ja im Sommer auch gestellt. Ne? Und da wurde ja auch jeden Tag berichtet, wo er überall hingeht und wo er schon unterschrieben hatte und so weiter. Und für uns ist ja entscheidend das persönliche Gespräch mit ihm, aber auch seinem Umfeld. Und von daher wussten wir haben ihm aus unserer Sicht damals ein sehr, sehr gutes Angebot gemacht. Es war mehr als ein schwäbisches Angebot. Es war aber auch eine Wertschätzung für ihn und auch für seine vergangene Saison und den wichtigen Faktor, den er hat für uns. Und ich kenne den Serhou ja schon, da war er 20, da kam er zum 1. FC Köln 2016.
Da war es nicht so erfolgreich.
Ganz junger und auch introvertiert. Und Anthony Modest hat sich damals um ihn gekümmert. Er war 7 Jahre älter. Es war so echt eine tolle Beziehung zwischen den beiden. Und jetzt ist er sozusagen in der Rolle 27 und ist auch Bezugsperson für Milo, für Silas, für Sagadou, für Anthony Rouen. Und hat eine ganz andere Rolle in der Mannschaft, fühlt sich unheimlich wohl mit seiner Familie in Stuttgart im Umfeld. Das waren alles auch Faktoren, die für ihn dann entscheidend waren, bei uns zu bleiben und eben nicht ein Angebot im Sommer aus England anzunehmen. Und von daher sind wir mit ihm nach wie vor in einem engen Austausch und seinem Berat und seinem Umfeld. Und von daher möchte er jetzt auf jeden Fall, wie wir auch, eine ruhige Saison haben, noch viele Tore schießen. Und wenn er am Ende dann seinen persönlichen Titel erreicht, dann freuen wir uns alle für ihn.
Inwieweit hat das jetzt die Frage präzise beantwortet, wie lange er noch bleibt?
Nee, er hat ja Vertrag bis 2026.
Was ist denn genau los? Was ist denn mit der Klausel?
Ja, ich meine, ich sage immer, Verträge sind dazu da, dass man sie unterschreibt und auch dazu steht. Und da steht auch drin, dass man über Vertragsinhalte nicht öffentlich sprechen sollte. Und ich halte mich ja immer dran.
Aber
und
wenn man über eine Ausstiegsklausel...
Ruhe hält sich da auch dran. Und von daher
aber es wäre nicht falsch anzunehmen, dass eine Ausstiegsklausel drin ist.
Ja, aber das ist doch ein ganz anderes Thema. Für uns ist doch jetzt entscheidend, dass wir nach dem 11. Spieltag eine tolle Saison zusammen mit Giroud erreichen wollen. Und was dann im Frühjahr und im Herbst nächsten Jahres oder im Sommer nächsten Jahres oder wann auch immer ist, beschäftigen wir uns dann damit, wenn es soweit ist. Aber eins ist klar, wir sind in einem sehr, sehr guten Dialog mit ihm und wir wissen ganz genau, was er am VfB schätzt. Und ich glaube, es gab auch noch nicht so oft eine Situation in seiner Saison, in seiner Karriere, wo er auch diese Wertschätzung gespürt hat. Gestern war ja, glaube ich, keiner von euch im Stadion. Aber allein diese Lautstärke in diesem Stadion, als Giroud vom Warmmachen zur Auswechselbank kam. Also diese 15 Sekunden, wie er da hingelaufen ist, und dieses Stadion ist in eine Euphorie gekommen. Unfassbar. Also als ob du 3 Tore gleichzeitig geschossen hättest. Ja. Und das macht schon auch was aus mit einem. Ne? Und von daher, wir sind froh, dass er da ist.
Ja, aber dann sofort verlängern, würde ich sagen, oder? 26 ist er bald.
Du kennst uns doch, oder?
Ja.
Also wir sind doch dauerhaft
ihr seid ja im Austausch.
Wir sind dauerhaft im Austausch, dauerhaft im Gespräch. Und von daher, wir freuen uns, dass er da ist.
Also Sie halten es tatsächlich für möglich, dass er über das Saisonende hinaus beim VfB bleibt?
Naja, er hat erstmal Vertrag bis 2026. Ja, und er fühlt sich hier wohl. Er ist in der Mannschaft nicht nur integriert, sondern absoluter Führungsspieler in dieser Mannschaft. Leader. Das heißt, er selber hat sich in den letzten Jahren auch entwickelt und hat jetzt eine ganz neue Rolle in seiner Karriere. Und von daher, das schätzt er auch. Und wie gesagt, wir sind froh, dass er da ist.
Welchen Anteil hat Sebastian Hoeneß an diesem Höhenflug? Versteht er, sagen wir mal, den Kader und auch die Qualität dieses Kaders besser als seine Vorgänger?
Also Sebastian kam ja im April in eine Situation, die war unfassbar schwer. Wir waren 18. Ne? Und hatten einen, ich glaube, wir haben ihn montags verpflichtet, dann mittwochs haben wir Nürnberg-Pokal gespielt und dann am Sonntag war das ganz, ganz wichtige Spiel in Bochum. Ne? Und wir haben 1-0 in Nürnberg gewonnen und 3-2 in Bochum. Das heißt, total positives Erlebnis. Dann kam das 3-3 gegen Dortmund. War auch sensationell. Ich glaube, 95. das 3-3. Wir waren zur Halbzeit mit 0-2 zurück und hatten eine rote Karte gegen uns, Mavropanos. Mhm. Unfassbares Spiel. Das heißt, die ersten 3 Spiele waren einfach auch positive Momente. Und dann glaubt ja auch eine Mannschaft relativ schnell, ja, der hat einen klaren Plan, eine Idee. Und er hat vom ersten Moment, das muss ich wirklich sagen, in einer schwierigen Situation eine Ruhe ausgestrahlt. Trotzdem ein Selbstbewusstsein, dass jeder auch genau wusste, das ist sein Plan. Und dann hatten wir schon...
Liegt das in der Familie, bei dem Nachnamen?
Gut, ich meine, ich glaube, das ist ja unstrittig, was Uli Hoeneß für den deutschen Fußball geleistet hat. Und
der Papa
und
auch.
Und sein Papa mit Sicherheit auch. Also von daher, vielleicht gute Gene, weiß es nicht. Frage ich ihn mal morgen. Nee. Wir haben ja dann schon im Mai, das war ja dann auch eine schwierige Situation, weil wir nicht genau wussten, in welche Richtung das geht, erste Liga, zweite Liga. Wir haben auch ganz klar gesagt, wenn wir runtergehen, werden wir das Ziel mit Sebastian in Angriff nehmen, wieder aufzusteigen. Deswegen haben wir dann auch schon die Kaderplanung frühzeitig in dieser schwierigen Phase mit Fabian Wohlgemuth, Christian Gentner, den Chefscouts, ihm dann angetrieben. Und da habe ich schon gesehen, wie akribisch er auch arbeitet. Also wir mussten ja beide Szenarien abbilden. Erstligaszenario, Zweitligaszenario. Und das war echt ein gutes Miteinander. Wir hatten dann 27 Transferaktivitäten im Sommer. Das darf man nie vergessen. Also 17 Spieler haben den Verein verlassen oder wurden verliehen. 10 sind neu dazugekommen. Und da hat man dann wirklich gesehen, in diesem Sommer, dieses Miteinander, gerade in der sportlichen Führung mit uns zusammen in der Kaderplanung, das war richtig gut. Und von daher hat er einen ganz, ganz großen Anteil logischerweise an dem, was bislang gelungen ist. Neben Fabian Wohlgemuth, Christian Gentner und der Scouting-Abteilung.
Ich würde ihn nicht zu laut loben, auch in München hört man zu.
Ist er ein Kandidat bei Bayern auf
aber
Strecke?
Das habe ich nicht verstanden.
Ich würde ihn nicht zu laut loben, weil auch in München hört man aufmerksam zu.
Wir haben einen Cheftrainer Thomas Tuchel.
Ja.
Der hat halt auch Vertrag bis 20, 26, 27. Macht er auch einen
guten Job.
Alle Trainer machen einen tollen Job. Einen schwierigen Job vor allem. Einen schwierigen. Nicht einen tollen, aber einen schwierigen Job. Wa? Sie stehen unter Druck und sie sind natürlich auch abhängig. Wir haben Dortmund das Beispiel gehabt. Ja, das ist erste halbe Jahr Rückrunde. Ja, Trainer des ersten Halbjahres 2023 in der Bundesliga. Wie er 8, 9 Punkte aufgeholt hat auf Bayern. Ja, wie er begeistert Fußball spielen hat lassen. Und jetzt sieht alles wieder anders aus. Das kann sich so schnell ändern.
Aber das habe ich so nett gehört. Das heißt, Hanna sagt jetzt, dass...
Nein, ich habe perspektivisch gedacht.
Das war ein Scherz.
Perspektivisch. Wir haben schon über Alonso gesprochen.
Ich
hätte
jetzt nachher echt mal gleich mal den Dieter Hönes angerufen. Oh, was ist denn da an der Aussage von der Hanna dran?
Der Zeit voraus. Das ist hier in diesem Format gefragt. Aber die langen Linien auch immer, ne? Also wir wollen den VfB jetzt nicht in die Champions League singen, sondern realistisch, mit welchem Platz könnte, Toni, als Stuttgarter, der VfB in dieser Saison zufrieden sein?
Nein, man muss erst mal warten, wenn dann die ersten großen Widerstände in der Saison kommen. Achtung, Wortspiel, Krise vielleicht sogar eventuell. Also eine richtige Ergebnis- oder Schaffenskrise, wie auch immer. Ich finde, so eine Saison kann auch oder ist generell lang. Da kann noch einiges passieren. Das ist natürlich auch eine Mannschaft, die in der Entwicklungsphase ist, die jetzt dann auch so ein bisschen eine Handschrift des Trainers erkennen lässt. Aber du weißt nie, wie das ist mit Verletzungen, mit Sperren. Insofern, es ist gut, dass sie erfrischenden Fußball spielen. Es tut der Bundesliga einfach auch gut, dass sie da oben mitmischen. Auch vielleicht sicherlich jetzt den Platz von Mannschaften wie Union, auch Freiburg, die jetzt nicht ganz so konstant performen in dieser Saison, dann auch nutzen. Und einfach die, was ich gesagt habe vorneweg, die Unioner beklagen sich über den Negativlauf. Die Stuttgarter genießen einfach den Positivlauf. Und wenn es bis Weihnachten anhält, dann glaube ich, wäre Alexander Werle der glücklichste Mensch. Und was dann danach kommt, das steht dann in der Kristallkugel.
Wir sprechen gleich über die
Bayern.
Für uns
ist es ja auch irgendwo auch eine mittelfristige Ausrichtung. Ja. Wir wollen ja in den nächsten Jahren was aufbauen. Und da hilft uns das jetzt. Aber wichtig ist, dass wir kontinuierlich was aufbauen und uns stabil aufstellen, auch im wirtschaftlichen Bereich. Und da haben wir jetzt, glaube ich, einen ersten kleinen Schritt gemacht.
Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren definitiv. Aber also ich sehe euch auch noch nicht europäisch in der kommenden Saison.
Abschließend welchen?
Da bin ich beruhigt.
Ja. Abschließend welchen Marktwert hat Gerasi im Moment?
Einen ordentlichen, würde ich sagen.
Kann man das in
der
Aber
das Zahl regelt ja am Ende so oder so dann
der Markt. Und wann würdet ihr schwach?
Über sowas mache ich mir als Schwabe gar keinen Gedanken. Weil er hat bei uns jetzt Vertrag und wir sind froh, dass er da ist. Und
ich habe es oft genug versucht. Botschaft ist angekommen. Gut, dann komm, dann nutzen wir gleich die Zeit und sprechen über Bayern München bei SK90, die Fußballdebatte. Wir haben schon mehrfach in dieser Sendung festgestellt, zurück bei SK90 die Fußballdebatte, wie schnelllebig der Fußball ist. Und auch die Bayern haben das mal wieder erfahren, denn sie sind vor gut 10 Tagen ausgeschieden im Pokal. Aber seitdem hat sich die Stimmung schon wieder gedreht, denn die Reaktion darauf war Bayern-like. Abgerundet gestern Hansi Küpper vom Sieg gegen Heidenheim.
Kane trifft und trifft an einem Tag, an dem die Bayern wackeln, aber nicht fallen. 14. Minute, erste Aktion von Kane, direkt drin das Ding. Das war das 1:0, kurz vor der Pause. Dann Treffer Nummer 2, weil er frei steht nach Eckball. Alles schien entschieden in München, aber dann kam Heidenheim. Zweiter Durchgang, 67. Minute, Kleindienst mit dem Anschlusstreffer. Und knapp 3 Minuten später Kim mit diesem Pass, den er nicht spielen darf. Und Beste mit dem 2:2. Gefährliche Situation für die Bayern, die dann zurückkamen. Choupo-Moting zum ersten, Guerrero zum zweiten. Das 3:2. Ganz wichtig, knapp 2 Minuten nach dem Ausgleich. Und am Ende Choupo-Moting mit dem Kopfball zum 4:2. Bayern gewinnt, ein aufregendes Spiel.
Wie bewerten Sie den Auftritt Ihrer Mannschaft heute?
Ja, ich habe keinen Anlass, Kritik zu üben. Wir waren wirklich körperlich und mental war das die letzte Rille heute.
Durchgebissen?
Ja, wir mussten uns durchbeißen. Wir haben es befürchtet, dass es so kommen kann. Oder wir haben uns zumindest darauf hingewiesen und zwar uns bewusst. Und die Reaktion nach dem 2:2 war absolut top. Auch nochmal eine Schippe draufzulegen. Natürlich waren wir vorher nicht gut, aber wie gesagt, die Erwartungshaltung so in dieser Woche, heute den frühen Anschluss zu am Nachmittwoch, 2 sehr intensive Matches auch für den Kopf, viele, viele Wechsel. Ich bin sehr froh und dankbar für die 3 Punkte und habe es der Mannschaft auch so gemacht. Dickes Kompliment.
Lothar, um mal das geflügelte Wort aufzunehmen, das du geprägt hast, haben die Bayern in der vergangenen Woche durch die 3 Siege einen Entwicklungsschritt gemacht?
Ja, aber vielleicht auch nicht den ganz großen, wie es nach dem Dortmund-Spiel war, weil eben Dortmund zurzeit ja auch in Stuttgart so, sagen wir mal, ja, sich gehen hat lassen. Ja, also, aber natürlich wieder die optimale Punktausbeute, ja, auch gegen Galatasaray. Wenn man ganz ehrlich ist und jetzt nicht nur die Nadel im Heuhaufen sucht, das Tor von Galatasaray 10 cm abseits, das Tor von Kane 10 cm kein Abseits. Alphonso Davies beim Stande von 0-0. Andere Schiedsrichter zeigen ihm die 2. gelbe Karte, dann hat er gelb-rot und dann spielt man mit einem Mann weniger die letzten 20 Minuten. Also da gehört dann auch das Spielglück dazu und das haben sie zurzeit gehabt, vor allem gegen Galatasaray, sowohl in Istanbul als auch zu Hause. Gestern dann eben wieder zurückgekommen nach vielen Wechseln, wo dann Heidenheim dann auf 2-2 geholt hat. Und punktemäßig kann man nicht sagen. Ich bleibe aber dabei, dass eben in dieser Mannschaft noch mehr Qualität steckt, wie sie zurzeit auf dem Platz zeigen. Aber die Ergebnisse stimmen.
Muss denn die Mannschaft in dieser Phase das überhaupt zeigen? Auch zu deiner aktiven Zeit war es ja so, dass man im Herbst eigentlich immer nur die Grundlage gelegt hat für spätere Erfolge, die Resultate gezogen hat, aber nicht immer zwingend geglänzt hat.
Das ist richtig, ja, absolut. Aber wir erwarten natürlich eben auch von einer Mannschaft wie Bayern München mit diesem Potenzial, das die Mannschaft eigentlich hat. Gestern sind natürlich viele Wechsel, aber die Wechsel waren alle richtig, die haben funktioniert. Ich glaube, beim ersten Tor waren 3 Spieler mit dabei, die Thomas Tuchel eingewechselt hat. Also auch da ein gutes und glückliches Händchen gehabt, der Trainer. Hm.
Und er musste viel umstellen. Also das kommt ja auch hinzu. Also ich meine, da waren wieder Fehler dabei, auch gestern von Kim. Das wäre jetzt gegen einen größeren Gegner, wenn es nicht schon 2-0 steht, auch anders ausgegangen. Aber er hatte 3-mal allein die Verteidigung umgestellt mit seinen ganzen Wechseln.
Und musste den Verletzten. Auch. Er muss ja auch Belastung noch steuern. Upamecano kommt aus einer Verletzung beispielsweise.
So das muss dann, man schon da muss man das ja in der Bewertung auch mit einbeziehen.
An welchem Punkt sind die Bayern denn jetzt unter Tuchel? Tuchel reklamiert selber für sich, und das finde ich auch völlig legitim und statthaft, dass man eine gewisse Stressresistenz entwickelt habe und dass es zum Teil auch ansehnliche Leistungen waren und sind.
Ja, da hat er ja recht. Also Dortmund, woran es jetzt lag, an der Schwäche von Dortmund oder auch, es war stark von Bayern, das kann man ja nicht.
Stand am Ende ein 4-0.
Stand am Ende ein 4-0. Ob es ein Ausreißer nach oben war oder, wir haben ja gesehen, was sie leisten können. Ich finde aber, und das sagt er ja auch selber, manchmal ist Glänzen nicht diese Gala-Vorstellung, sondern manchmal ist es so wie gestern auf der letzten Rille, das Glänzen, dieser schnelle Rückschlag. Und da haben sie ja wirklich in den letzten Wochen, außer in Saarbrücken, immer wieder gezeigt, dass sie das vielleicht im Vergleich zur Vorsaison gelernt haben und in diesem Punkt, in der Stressresistenz, in dem Zurückkommen doch besser geworden sind.
Drohte das Bild durch das Pokal aus in Saarbrücken zu verrutschen, weil das einfach ein weiterer nicht errungener Titel unter Tuchels Regie war und ist?
Ja, ich meine, die Antwort ist eindrucksvoll gekommen, aber wenn da gegen Dortmund nicht so eine dominante Leistung und vor allem so ein klares Ergebnis gestanden hätte, dann weiß man schnell, wie es geht. Dann ist in München auch das Wort Krise sehr schnell wieder da. Ich saß letzte Woche lang mit Jan-Christian Dresen zusammen, eine Stunde am Tisch, und als das Pokal aus nochmal zur Sprache kam, das Einzige war, dass er nicht auf den Tisch gehauen hat, aber er hat gesagt, verdammt nochmal, wir wollten nach Berlin. Also der Stachel sitzt auch noch sehr, sehr tief. Es hilft jetzt nichts. Abhaken, weitermachen. Aber das wird die ganze Saison immer wieder. Bei jeder Pokalauslosung wird man merken, hoppla, wir sind nicht mehr dabei. Und macht natürlich den Druck in den anderen beiden Wettbewerben umso größer.
Klar. Ja, das hat der Dresen heute auch gesagt. Also die weiteren Saisonziele, Meisterschaft und das Champions-League-Finale zu erreichen. Welchen Anteil hat Harry Kane an der aktuellen, nennen wir es mal, Entwicklung der Bayern?
Ich glaube, das Auffällige bei den Bayern in dieser Saison, jetzt mal Weiterentwicklung dahingestellt oder nicht, ist einfach, dass ihnen eine gewisse defensive Stabilität, die sie über die letzten Jahre ausgezeichnet hat, einfach nicht gegeben ist. Das liegt sicherlich daran auch, dass die Nummer 1 nicht da ist. Das liegt sicherlich auch daran, dass neue Abwehrspieler integriert werden mussten. Dass auch
sie haben ja in Dortmund 4-0 gewonnen.
Ja, nein, ich meine jetzt aber generell über die Ergebnisse, weil sie momentan ist es so, dass sie mehr Tore schießen, als dass sie fangen, bis auf dieses Ergebnis in Darmstadt und Dortmund ausgeklammert. Und sehr großen Anteil hat natürlich dann jemand, der bislang 17 Mal getroffen hat. Wenn sie jetzt dann gegen Heidenheim 4-2 gewinnen, das ist sicherlich nicht der Anspruch, dass sie 2 Gegentreffer kassieren. Aber sie haben auch davor sehr viele Gegentreffer kassiert, die sie eigentlich so nicht gerne hätten. Und ich weiß, dass Thomas Tuchel sicherlich auch nochmal einen anderen Verteidiger und vor allem auch noch einen Sechser gerne gehabt hätte für diese Saison. Eine andere Art von Sechser, als es Kimmich zum Beispiel ist. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Punkt, dass sie einfach zu viele Gegentreffer kassieren, das ist etwas, was ihn ärgert.
Haben aber in der Bundesliga schon auch häufig zu Null gespielt, haben auch gegen Freiburg, gegen Bremen und so weiter zu Null gespielt. Darf man auch nicht vergessen.
Aber sie kassieren auch in der Champions League viele Treffer.
Und vor allem immer nach individuellen Fehlern. Also das ist es ja. Es war viermal Darmstadt, ja,
sie machen,
Istanbul,
sie machen schon auch viele
Saarbrücken
defensive
gestern.
Fehler.
Also das ist
Darmstadt,
jedes
die rote, Mal. Darmstadt die rote Karte.
Ja, gut.
Aus dem Fehler, war kein Gegentor, war rote Karte.
Ja, genau,
rote Karte,
genau.
Kann Kane diese 41 Tore knacken oder Gerassi?
Überlasse ich den beiden. Also der Bessere möge die Torschützenkanone bekommen. Vielleicht kommt noch ein Dritter dazu, man weiß es ja nicht.
Aber sind Sie auch überrascht davon, wie Kane sofort von der ersten Minute an hier sich präsentiert?
Nee, also das erwarte ich bei dem Invest ja schon auch. Also, dass du das dann auch bringst. Mhm. Und das macht er ja eindrucksvoll. Ne? Also auch gestern das 1-0 war schon auch wieder sehr eindrucksvoll. Und er steht genau da, wo einer stehen muss, auch wenn er vielleicht 18 Minuten gar nicht so eine große Rolle spielt, aber er trifft einfach. Ne? Und es war ein großes Invest und von daher ist, glaube ich, die Erwartungshaltung auch groß bei Bayern München. Bayern München insgesamt, ich meine, wir haben heute, glaube ich, 882 Millionen Euro Umsatz veröffentlicht. Ja? Also wir sind auch kein kleiner Verein, machen aber 180 Millionen Euro Umsatz. Das heißt, es sind solche Galaxien, die mittlerweile zwischen Bayern München und dem Rest liegt. Und da ist natürlich die Zielsetzung auch dann mit 3 Titeln normalerweise vorhanden. Deswegen kann ich nachvollziehen, wenn Jan da mehrfach zumindest virtuell auf den Tisch schaut und sagt, ich will wieder nach Berlin, kann ich total nachvollziehen. Und deswegen ist ja auch schön, dass Leverkusen diese Saison vielleicht bis zum Ende dabei ist.
Wie viele Tore? Ja, Lothar?
Harry Kane. Tore. Wir reden immer über Tore. Ich rede über die Person Harry Kane. Ja, die Tore sind wunderschön für Bayern München, für ihn persönlich.
Wie viele Tore hat er denn drin, wenn du sagst, er wird es schaffen, also Lewandowskis Rekord zu brechen?
Ja, 45 würde ich sagen, kann er schaffen, auch mit dieser Unterstützung, die er in der Mannschaft hat. Aber wir reden immer davon, wir haben Gerassi gesehen, letztes Jahr war er lange Zeit verletzt, dann wird es wahrscheinlich nicht klappen. Also er ist mit Erfahrung hierher gekommen, deswegen hat man, er ist ja kein junger Spieler, er hat Erfahrung international, Kapitän der englischen Nationalmannschaft, Persönlichkeit, ja, und die hat man ja mitgekauft. Das war ja im Paket mit eingerechnet, nicht nur die Torquote, die er bei Tottenham hat, sondern eben auch der Name, der klangvolle Name, auch nach außen hin, internationale Vermarktung, ja, Trikots Kane werden verkauft am Fließband und
20.000
Führungsspieler bei Bayern, ist ja nicht nur Torjäger, ist ja auch Führungsspieler und er ist mehr Führungsspieler wie Lewandowski, weil er auch in dieser Verantwortung sich stellt, Interviews gibt er, mit den Fans, die Selfies und alles Mögliche. Und ich glaube, genau so einen Typ hat Bayern München gesucht und gebraucht, um eben auch nach außen die Leute zufriedenzustellen. Nicht nur mit den Toren, sondern eben auch mit seiner Art und Weise, wie er hier in München von Anfang an aufgeschlagen hat.
Und jetzt ist auch noch die Frage, ob die Bayern nicht nur einen Harry Kane brauchen, sondern auch einen neuen Sportvorstand. Max Eberl, der Name wird gehandelt. Und Herbert Hainer hat sich heute im Anschluss an die Jahreshauptversammlung dazu geäußert.
Also ich kann zwei Dinge dazu sagen. Zum einen, der FC Bayern hat mit der Freistellung von Max Eberl bei Leipzig überhaupt nichts zu tun. Und zum anderen werden Sie Verständnis dafür haben, dass ich solche Dinge nicht in der Öffentlichkeit diskutiere. Personalien werden bei uns intern diskutiert und auch entschieden, aber das mache ich nicht öffentlich. Aber ansonsten denke ich, dass wir eine sehr konstruktive Aufsichtsratssitzung morgen haben werden. Wir sind sportlich gut unterwegs. Finanziell ist der Verein auf gute Beine gestellt und das werden wir morgen versuchen, weiter zu verbessern.
Konstruktive Aufsichtsratssitzung heißt dann übersetzt und bezogen auf die Personalie Eberl was?
Also die Personalie wird definitiv auf den Tisch kommen, da bin ich mir sicher. Ich glaube, so ist es zumindest an uns auch herangetragen worden. In diesem ganzen Vorstand, der ja aktuell auch nur aus 3 Personen besteht, geht es im Moment aber auch noch ein bisschen um Strukturverteilung. Wer macht was? Neuer Vorstandsvorsitzender Dresen, neuer Finanzvorstand Diederich Jung, der schon lange da ist. Aber auch da wird, glaube ich, an der Struktur noch mal ein bisschen was verändert werden. Aber es sind sich alle einig, der Sportvorstand fehlt. Also es heißt ja dann immer gerne, Christoph Freund kann in diese Rolle reinwachsen. Das mag sein, aber der fehlt jetzt. Und dessen sind sich, glaube ich, alle einig. Auch wenn es nicht alle gerne sehen. Also ich, auch Dresen hat mir wiederum gesagt, wie gerne er Transfers abwickelt oder hat zumindest davon geschwärmt, wie viel es ihm Spaß macht. Klar, das wird natürlich dann in Zukunft wieder in einer anderen Konstellation sich finden müssen. Aber er hat es auch in einem 8-köpfigen Gremium irgendwie mitgemacht.
Wird morgen die Personalie Eberl klargezogen, Lothar?
Sie wird ja schon über Jahre gespielt zumindest. Bayern München war ja vor einigen Jahren schon an Max Eberl interessiert. Vor allem der Name Uli Hoeneß ist dann wieder ins Spiel gekommen. Und ich glaube, wenn Uli was wollte und es damals nicht bekommen hat und es jetzt bekommen kann, dann wird er ganz sicher diesen Namen morgen nochmal spielen und auch durchsetzen.
Macht es Sinn?
Ja, wenn die Position besetzt werden muss, wenn man das Christian Freund nicht zutraut oder in einer Kombi mit Max Eberl, dann macht Max Eberl natürlich Sinn. Er hat ein großes Netzwerk, er ist noch bereit und mit Feuer dabei. Vielleicht
das war in Leipzig nicht.
Vielleicht in Leipzig nicht, aber hier München ist seine Heimat. Er kommt hier, hat auch beim Bayern München gespielt, war lange in München-Gladbach und Max Eberl hat sein Buch noch nicht zu Ende geschrieben. Und ich glaube, Bayern München wäre da eine ganz gute Story dabei.
Was glaubst du?
Ich glaube auch, dass all die Attribute, die jetzt Lothar aufgezählt hat, sicherlich zu einem Profil, zum Jobprofil eines Sportvorstands bei Bayern passen. Und insofern glaube ich schon auch, dass die naheliegende Lösung Max Eberl ist.
Alex Werle, mit all Ihrer Erfahrung, tippen Sie auch, dass die Bayern die Personalie Eberl vollziehen?
Also, ich beschäftige mich garantiert nicht mit dem Sportvorstand des FC Bayern München, weil der VfB Stuttgart ja auch ein Sportvorstand.
Ich weiß, aber, aber da scheint ja auch nicht was.
Deswegen
oder geht es da voran?
Deswegen sind wir gut beraten, da bei uns Entscheidungen zu treffen. Das ist eine Frage des Aufsichtsrats. Aber ich bin grundsätzlich fest davon überzeugt, dass ein Bundesligist im höchsten operativen Organ einen Sportler haben muss. Ob das in der Geschäftsführung oder im Vorstand der Fall ist und hängt im Wesentlichen aber auch davon ab, wie die Profilgestaltung zwischen Sportdirektor und Sportvorstand dann sein soll. Ich war nicht bei den Gesprächen dabei, als Christoph Freund verpflichtet wurde vom Rollenverständnis. Ich glaube, davon hängt es ein Stück weit ab, aber wie gesagt, ich bin weit weg davon, den Kollegen aus München hier irgendwelche Hinweise oder Empfehlungen zu geben.
Und dann wird es beim VfB spruchreif. Wohlgemut wird ja durchaus noch gehandelt, ne?
Ja gut, das ist die Aufgabe des Aufsichtsrats. Also der Aufsichtsrat unterschreibt den Vertrag des Sportvorstands. Ich glaube, wir haben schon häufiger intern über die Personalien gesprochen. Letztendlich Vollzug melden muss der Aufsichtsrat.
Aber um bei Freund zu bleiben, da hat Herbert Heiner heute in seiner Rede schön gesagt, wir brauchen wieder Statement-Spieler vom Campus. Und das, diese Geschichte will der FC Bayern schreiben. Also da ist ja auch, das kann er ja auch, das hat er in Salzburg bewiesen. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass er unbedingt der Mann ist, der super gerne immer in der ersten Reihe steht und die Spiele kommentiert.
Oder also es sind viele Aufträge verteilt worden. Ja. Ne? Und Louis van Gaal soll sich, oder Thomas Tuchel soll sich auch an Louis van Gaal orientieren und so weiter. Also die Bayern haben verschiedene Aufgaben jetzt sozusagen zugewiesen. Leo, bist wieder zurück. Was gibt es zu berichten vom jetzt gerade zu Ende gegangenen und ich glaube 2-2
stehenden Spiel? So ist es. Hinten raus war es ein Spiel auf Klinge. Hätte es in beide Richtungen kippen können. Also wir gucken drauf mit Mirko Slomka. Frankfurt zieht nach Unentschieden gleich mit Bochum. 6. Remis schon, 11. Spieltag. Bemerkenswerte Bilanz. Ja, wir freuen uns drauf und Leipzig haben wir auch noch. Zu später Stunde. Wir dürfen heute ein bisschen länger aufbleiben.
Absolut. Ja, also dann viel Spaß dabei. Und wir sind eigentlich am Ende dieser Runde. Wir haben alles soweit besprochen. Was mit Gerassi ist, werden wir dann irgendwann sehen. Was mit eurem Sportvorstand auch. Max Eberl werden wir möglicherweise morgen erfahren.
Ja, verkündet wird er morgen noch nichts.
Aber, aber eine Richtung wird noch eindeutiger, als sie jetzt schon zu sein scheint. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei der Dame in unserer Runde, bei den Herren. Dankeschön. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich verweise auf die XXL Highlights. Einen schönen Sonntagabend noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Ja.